bete einfach nochmal kurz. Ich danke dir einfach, dass es so gut ist, in deiner Gegenwart zu sein, Herr, und dass es so, so gut tut uns innerlich, Herr, vor dich zu kommen und dich groß zu machen, Herr, und einfach zu sehen, wer du wirklich bist, Herr. Der große Gott, Herr, der wirklich alles in seiner Hand hält, Herr. Danke dir für den Frieden, den du gibst, Herr. Und ich bete, dass du uns auch weiter berührst, jetzt auch durch dein Wort, Herr, und dass du einfach jedem Einzelnen ins Herz sprichst, was er braucht, Herr. Du kennst uns am besten, Herr, und ich vertraue dir. In Jesu Namen. Amen. Also, ganz witzig, bin ich laut?
Ja.
Die Lisa hat ja schon heute Morgen über Johannes den Täufer geredet und wir haben uns nett abgesprochen. Es ist ja der zweite Advent. Und Advent kündigt Weihnachten an, kündigt die Geburt an von Jesus. Und nicht nur bei uns gibt es Adventszeit. Damals im, zur Zeit vom Neuen Testament gab es auch so eine Art Adventszeit. Und die wurde schon im Alten Testament angekündigt. Die ging also schon einige hundert Jahre lang, diese Adventszeit, weil das ganze Volk Israel war so in Erwartungshaltung, dass der verheißene, von Gott versprochene Messias kommen würde. Und die haben damals wirklich gewartet und gehofft. Und Johannes der Täufer, der hatte damals die Hauptrolle sozusagen in der Adventszeit, weil er hatte das Privileg, Jesus anzukündigen, diesen Retter, diesen Messias, und genau, auf den haben die ja gewartet. Und weil wir Mitte in der Adventszeit sind, habe ich gedacht, das ist ein Mensch, der sehr faszinierend ist, der einiges zu sagen hat. Geht auch. Und dem sein Leben einfach, ja, der hat so eine ganz klare Geschichte und wir überlesen das, glaube ich, oftmals so. Und gerade jetzt, die letzten paar Wochen, habe ich auch mal eine Andacht gelesen und so über ihn und es hat mich einfach so fasziniert, wer er ist als Mensch. Er war ja der Sohn von Zacharias und Elisabeth, haben wir schon gehört, von der Lisa. Er wurde so als Verheißung geboren und noch als so ein Geschenk von Gott. Johannes heißt ja auch ein Geschenk von Gott, weil Elisabeth, die war alt und konnte eigentlich gar keine Kinder kriegen. Und dann kam dieser Engel des Herrn zum Zacharias und hat ihm verkündigt, dass er doch noch einen Sohn bekommen würde. Und zwar nicht irgendein Sohn, sondern sein Sohn würde derjenige sein, der eben die Stimme ist, die in der Wüste ruft, da gehen wir später nochmal drauf ein, aus dem Alten Testament, der verheißen wurde, der den Messias ankündigen wird. Und genau, mit Johannes, würde ich mal sagen, begann so das Zeitalter der Erlösung der Menschheit. Genau, und von diesem Mensch, der diesen Messias eben ankündigt, wurde schon viel, viel früher geredet. Und es war ein faszinierender Mensch. Und ich will mal mit euch einfach reingehen und geht mit mir durch die Punkte und guckt einfach mal, was euch anspricht. Das sind so einzelne Punkte, das ist jetzt nicht irgendwie eine Predigt am Stück runter irgendwie, sondern es sind einzelne Punkte, die mir so ins Auge gestochen sind, als ich über Johannes nachgedacht habe und nachgelesen habe und die ich so aufgenommen habe. Der erste Punkt ist, dass er wirklich schon von den Propheten damals im Alten Testament angekündigt wurde. Und zwar lesen wir schon in Jesaja 40, Vers 3, da steht bis 5, eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Und dann noch in Maleachi 3, Vers 1, da sagt Gott praktisch durch den Propheten Maleachi, sagt, dass siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereitet vor mir her. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, den ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht Jehova, der Herrscher. Also er sendet den Boten, da steht der Bote.
Der wird gesendet. Und das wurde alles so 400 Jahre vor der Geburt für Johannes prophezeit. Und der Lukas in seinem Evangelium, da müsst ihr mal lesen, ich habe mir durch alle Evangelien mal die Geschichte über den Johannes gelesen, der erwähnt genauso diese Stelle auch, sodass man ganz klar sehen kann, dass der Johannes der Täufer wirklich die Erfüllung dieser Prophetie war. Und es wurde viele Dinge im Alten Testament vorausgesagt, die in Erfüllung gegangen sind. Und der Johannes der Täufer, der hat sich bestimmt nicht hingestellt und überlegt, also ich wäre jetzt gern die Erfüllung dieser Prophetie. Ich sage jetzt mal, ich bin der Bote, der daherkommt vor dem Herrn und die Stimme. Wisst ihr, wie ich meine? Er war wirklich der von Gott gesandte. Er hat ihn zu dieser Stimme gemacht, Gott selbst. Und nicht nur die Erfüllung von Johannes, aber ganz viele andere Prophetien, die in Erfüllung gegangen sind, hat Gott so gemacht für uns. Und die Frage stellt sich dann, ja, warum macht Gott das? Warum kündigt er was an und bringt es dann in Erfüllung? Und ich glaube einfach, das ist so, dass Gott uns ermutigen will, oder? Ist es nicht so richtig ermutigend, wenn man denkt so, wow, das wurde 400 Jahre vorher angekündigt und da steht er dann und das ist wahr geworden und das ist ja nicht die einzige Prophetie. Also es gab wirklich viele, das ist mal eine ganze Predigt für sich, die Erfüllungen der Prophetien vom Alten Testament. Und ich finde es ganz arg ermutigend, weil in der Bibel auch noch ganz viel steht, was noch kommen wird. Auch im Neuen Testament steht noch ganz viel über unsere Zukunft, was noch nicht eingetroffen ist. Und ich finde es so ermutigend, so wirklich zu überlegen, ja, der Johannes, der war einer, der eine erfüllte Prophetie in Person war. Und Gott steht zu seinem Wort und wir können heute Morgen auch ermutigt sein, dass alles, was in Gottes Wort noch steht über unsere Zukunft, dass es in Erfüllung kommen wird. Das finde ich einfach richtig ermutigend. Und dann macht es auch Spaß, glaube ich, wenn man mit dieser Haltung so rangeht und mal liest, was Gott noch alles verheißt und dann zu überlegen, wow, ja Mensch, wir haben im Haus gerade ein bisschen Offenbarung gelesen, da steht einiges, was vor uns liegt. Aber das Ende ist, dass es schön sein wird, dass wir bei Gott sein werden und dass Gott alles neu machen wird, jede Träne abwischen wird und all diese Dinge ist einfach was Schönes und das kann man einfach als Erwartungshaltung auch übernehmen an die Zukunft. Und genau, so viele Menschen lesen heutzutage ihre Horoskope oder gehen zu Wahrsager oder was weiß ich was alles, um über die Zukunft was zu erfahren und wir haben in der Bibel unser eigenes Zukunftsbildwort. Genau. Also der Johannes war eine in Erfüllung gegangene Prophetie von Gott. Der zweite Punkt ist, dass der Johannes, der war ja nicht irgendwo mitten in der Stadt, sondern der Johannes, der war ja draußen, wirklich weit weg vom Schuss, sage ich mal. Der hat ein Leben gelebt, fern von Ruhm und Luxus und von irgendwelchem, ja, also einfach schlicht, einfach ein ganz schlichter Mensch. Hat Heuschrecke gegessen, können wir lesen. Sein Kleider waren Kamelfellhaar. Ich weiß nicht, ob mal jemand schon mal einen Kamel angefasst hat. Ich glaube, so weich waren die nicht unbedingt. Und hat halt warm gehalten und Honig hat er noch gegessen. Das war lecker. Aber ansonsten war sein Leben einfach schlicht. Ich glaube auch nicht, dass er seine schöne Matratze mit in die Wüste geschleppt hat und ein kleines Haus gebaut hat, sondern ich glaube, er hat wirklich so ganz, ganz einfach gelebt. Und ganz anders als manch so ein Prediger von uns in unserer Zeit heute, der so bekannt ist und berühmt, ne? Und er war auch nicht mit in der Stadt, wo man heutzutage denkt, viele sagen, ja, wir müssen in die Metropole gehen, in die Stadt oder so. Nee, der Johannes war einer, der in die Wüste gegangen ist, in die Einsamkeit gegangen ist. Und wenn wir uns jemand aussuchen hätte müssen, der diese Rolle übernimmt, Jesus anzukündigen, also es ist ja wirklich, für die Juden war es ja eine riesen Sache. Das war der Mensch, der Jesus ankündigen soll. Auf den haben sie als erstes gewartet, weil wenn der da ist, dann kommt bald Jesus. Und wenn wir hätte einer aussuchen sollen, der Jesus ankündigt, dann hätten wir bestimmt keinen Johannes in der Wüste ausgesucht, oder? Also ich hätte zumindest mal einer genommen, den man schon mal ein bisschen kennt, den man schon mal gehört hat. Oder zumindest so ein hoher Priester der damaligen Zeit, der so im Tempel schon mal eine große Rolle hatte. Irgendjemand Bekanntes halt, wisst ihr, wie ich meine? Aber Gott hat Johannes ausgesucht. Und sehen wir in Lukas 3, Vers 2 steht, dass Gottes Wort zu ihm in der Wüste geschah. Also Gott hat zu Johannes persönlich gesprochen. Und ich weiß nicht, ob er das gehört hat, ob er das gespürt hat. Wir lesen ja auch, dass schon als kleines Kind er erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Also er konnte mit Gott, er konnte sicherlich Gott auf eine Art und Weise hören. Und mich ermutigt es unwahrscheinlich, weil Gott einfach zu Johannes persönlich gesprochen hat und er hat auch durch Johannes gesprochen. Und das, obwohl er eigentlich total unscheinbar, unberühmt war und irgendwo in der Wüste saß. Und es zeigt mir einmal mehr, wie Gott nett auf äußere Sache schaut. Er kennt uns und auch wenn wir uns ganz unscheinbar fühlen oder unwichtig und wenn wir irgendwo innerlich in der Wüste uns fühlen, dann hat er einen Plan mit unserem Leben und der macht Sinn und er ist Teil von seinem großen Plan. Das ist ermutigend, oder? Weil oft fühlen wir uns einfach klein und bedeutungslos. Und wenn man den Johannes die Geschichte von ihm so von außen betrachtet, dann ist er auch nicht gerade so der Reißer. Aber er hatte eben eine ganz wichtige Rolle in Gottes Plan von unserer Errettung. Aber das zeigt mir auch, dass wir brauchen keine berühmte oder große Menschen, um irgendwie mit Gott in Verbindung zu kommen. Wisst ihr, wie ich meine? Ganz viele denken, sie müssen zu dem und dem Prediger oder zu dem und dem Prophet oder was weiß ich irgendwas. Aber Gott redet, kann zu jedem Einzelnen ganz persönlich reden und will das auch. Und jeder Mensch kann Gott hören und braucht niemand Großes oder anderes dazu. Und manchmal, glaube ich, heißt es auch, dass man in die Wüste gehen muss. Lass ich einfach mal so stehen. Der nächste Punkt, der mich so fasziniert hat über Johannes, ist, dass er dann tatsächlich dort in der Wüste war und weil er von Gott so autorisiert war, weil er das Wort von Gott hatte, hat er die Masse angezogen, dann wie ein Magnet. Ihr müsst euch mal vorstellen, er stand da irgendwo in der Wüste und ganz in der Bibel steht ganz Jerusalem und Judäa, die sind da alle zu ihm hin, die sind da alle raus aus der Städte und zum Johannes in die Pampa. Und das, obwohl er auch nicht mal so eine populäre Botschaft hatte, da gehen wir nachher nochmal ein bisschen drauf ein. Er hat einfach die Masse angezogen und das zeigt mir auch einmal mehr, dass wenn man wirklich einen Auftrag hat von Gott, wenn man wirklich das macht, was Gott einem gibt oder zeigt, dann hat es auch Wirkung. Wisst ihr, wie ich meine? Dann bringt es auch Frucht. Ich meine, niemand von uns braucht die ganze Judäa und Jerusalem, weil ich daheim habe oder so. Aber das, was jeder persönlich von Gott hat, das, was Gott euch persönlich uns gegeben hat, das bringt Frucht und verändert das Leben von anderen Menschen. Und da muss man nicht berühmt dafür sein, da muss man nicht irgendwie ein großer Name haben, da darf man einfach nur der sein, der Gott, den Gott gemacht hat. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ist, dass Johannes, eben die ganze Masse sind da raus zu ihm. Und er hat gar kein Blatt vor den Mund genommen, er hat einfach die Dinge beim Namen genannt. Es war ihm überhaupt gar nicht wichtig, was die Leute über ihn gedacht haben. Er hat da mal ordentlich auf den Tisch gehauen. Das ist viel, aber ich finde es interessant, was er sagt. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Otternbrut hat er sie genannt, also Schlange. Mit anderen Worten, ihr seid vom Teufel. Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringet nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Das heißt, wir sind ja Jude, wir sind ja alle gut und gerettet oder so wie jetzt in Deutschland. Wir sind ja alle Christen, ist ja alles gut. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken mag. Schon ist aber auch die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Leibröcke hat, teile mit dem, der keinen hat, und wer Speise hat, tue das Gleiche. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden, und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch die Kriegsleute und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und klaget niemand fälschlich an und begnüget euch mit eurem Solde. Also der Johannes, der hat da nicht irgendwie gepredigt, ach Gott ist so lieb und er liebt euch und so, sondern der hat da schon Tacheles geschwätzt, der hat da schon zu denen gesagt, also Leute, so wie ihr lebt, das was ihr denkt, was ihr seid, Abrahams Kinder und fromme Jude, also das könnt ihr euch in die Hosentasche stecken, euer Leben sieht halt mal gar nicht so aus. Und wenn daran nichts sich verändert, dann könnt ihr gleich einpacken. Und die Leute sind da raus, um sich das anzuhören. Es war jetzt nicht unbedingt so besucherfreundlich oder tolerant oder so. Das war eher, da blieb keine Entscheidung, weil jemand selber so, ach, ich könnte ja mal ein bisschen hier oder da oder so. Nee, entweder oder. Und er hat da bestimmt auch nicht nur 5 Minuten rumgemacht oder so. Ich glaube, die waren da schon, also wenn man mal so ein bisschen in die Wüste reist, um jemand zuzuhören, dann haben die sich auch Zeit genommen dafür.
Ich habe meine Rechnung.
Gut. Also es war ihm einfach wichtig, dass die Leute wieder verstehen, wer eigentlich Gott ist und wie er sie sieht. Und dass er eigentlich was mit ihnen zu tun haben will. Und dass es wirklich um ihr Leben geht, dass es nicht irgendeine leere Religion oder starres Regeln einhaltet ist, sondern er hat ihnen gesagt, hey Leute, euer Herz muss dabei sein. Wenn euer Herz nicht mit Gott in Verbindung ist, wenn ihr nicht bei Gott seid und es wirklich lebt, was ihr da sagt oder so, das bringt einfach nichts. Und er hat gesagt, geht weg von eurer leeren Religion und kommt mit eurem Herz zu Gott. Und Buße heißt ja zu sagen, ich kann das nicht allein, ich brauche da einfach Hilfe. Ich bin schlecht, so wie ich bin, ich schaff's nicht. Ich verhaue immer wieder, aber ich brauche Hilfe von Gott. Das ist, was Buße ist. Sich selber einzugestehen, dass man nicht hinkriegt, dass man hilflos ist. Irgendwelche Regeln einhalten, das hilft einfach nichts. Und das war die Botschaft, die Johannes der Täufer da hatte. Und das ist, also mich hat das unwahrscheinlich ermutigt, weil er so klar gesprochen hat. Weil er nicht irgendwie wischiwaschi, und das heißt nicht, dass man irgendjemand was überzieht oder so, aber es hat mich auch ermutigt, mein eigenes Herz wieder zu gucken. So halte ich einfach nur irgendwelche Regeln ein, so gehe ich so nett in Gottesdienst und fühle mich dann ganz gut, weil ich es wieder geschafft habe oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Oder steht mein ganzes Herz, mein ganzes Leben einfach mit Gott in Verbindung und ich lebe das wirklich auch in meinem Alltag, in meinen Gedanken, in meine Worte, in meine Taten. Der nächste Punkt ist, dass Johannes in all dem, was er war, und die Menge sind ja wirklich da rausgekommen zu ihm und haben ihm umgebe, und da ist ja nicht so fernab davon, dass man mal sagt, ach cool, ich bin ja toll, die kommen alle und hören mir zu und lasse ich dann auch taufen, wie toll. Und der Johannes wurde oft gefragt, wer bist du? Bist du der Messias? Weil er hat so klare Worte ausgesprochen und hat die Menschen berührt damit. Und die haben dann gedacht, ha, vielleicht ist er es ja. Vielleicht ist er das schon. Aber Johannes hat nie auch nur den Anschein gelassen, dass er der Messias sein könnte. Er hat immer ganz klar gesagt, ich bin nicht der Messias. Und er hat immer auf Jesus verwiesen, dass er nur die Stimme war. Er hat gesagt, ich bin nicht mal würdig, die Riemen seiner Schuhe zu lösen. Und damit hat er denen ein Bild gegeben. Also Schuhriemen zu lösen, das war damals, wenn du Gäste bekommen hast, der niedrigste Diener, der hat dann die Schuhe ausgezogen von den Leuten und denen die Füße gewaschen. Und der Johannes sagt, ich bin nicht mal wert, der Diener zu sein von dem kommenden Messias. Und das ist schon Demut. Also das ist Demut in Person, weil also so weit wäre ich dann nicht mal gegangen, wisst ihr, wie ich meine? Ich hätte mich zumindest schon als Diener betitelt. Aber der Johannes, der stellt sich nochmal eins drunter und sagt, ich bin wirklich nichts. Ich bin gar nichts. Sagt auch später, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Er sagt deutlich, dass er mit Wasser tauft, aber es wird jemand kommen, der sie mit Heiligem Geist tauft. Und das nenne ich einfach ein Beispiel. Der Johannes hat einfach gewusst, ich selber kann niemand retten, das kann wirklich nur einer. Das kann nur Jesus selbst. Und ich glaube auch, manchmal sind wir jetzt auch nicht nur versucht, uns da größer zu machen, als wir sind, aber auch wir sind versucht, in diese Rolle zu schlüpfen, zu denken, wir könnten jemand irgendwie retten. wir können dann jemanden dazu bringen, dass er jetzt an Jesus glaubt. Aber das geht einfach nicht. Weil nur Jesus selbst derjenige ist, der die Menschen zu Gott führen kann. Und das Einzige, was wir tun können, ist einfach nur eine Stimme zu sein für ihn. Nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr euch manchmal fühlt, ob ihr manchmal das so empfindet, als müsstet ihr jemand retten oder dazu bringen, an Jesus zu glauben. Aber es ist nicht unsere Aufgabe. Wir sind die Stimme für Jesus, mehr nicht. Er ist derjenige, der rettet. Der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, ist, dass der Johannes für seine Überzeugung gestorben ist. Ich habe ja vorhin gesagt, dass er kein Blatt vor den Mund genommen hat. Aber der Johannes war jetzt nicht nur einer, der allen da, die zu ihm gekommen sind, gesagt hat, das geht nicht so, Leute. Sondern ich glaube, der war soweit, also es steht jetzt nicht drin, wie das war, aber ich stelle mir nicht vor, dass der König rauskam zu ihm. Aber der König damals, der Herodes, dem hat die Frau von seinem Bruder so gut gefallen. Und dann hat er die sich einfach auch mal noch zu seiner eigenen Frau gemacht. Und der Johannes, der hatte nichts Besseres zu tun, sag ich mal, als König auszusagen, hey Freund, aber so geht es nicht, das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Und damit hat er sich halt in die persönliche Angelegenheit auch von ihm höher gestellte Leute eingemischt. Und das hat halt dem König nicht geschmeckt, dann wurde er ins Gefängnis geworfen. Und noch dazu hat es dieser Frau auch überhaupt nicht gefallen, weil die scheinbar gern mit Herodes dann auch noch verheiratet war. Da war sie ja die Frau vom König. Und die hat dann den König so weit gebracht, dass er geköpft wird. Also der Johannes war einer, also ich würde jetzt nicht Lust haben vom König. Wisst ihr, wie ich meine? Zu sagen, okay. Vielleicht. Ich hätte dann vielleicht gesagt, kannst du ja nochmal überlegen, ob das jetzt so richtig ist oder so. Aber ich glaube, der Johannes hat halt gesagt, falsch. Geht nicht. Auf keinen Fall. Nicht richtig. Und das hat mich so ermutigt, weil ich kann mir dann eine Scheibe abschneiden manchmal. Wisst ihr? Ich meine jetzt nicht, dass wir rumrennen sollen und wirklich jedem eins überziehen sollen und sagen, du machst das falsch und du machst das und das falsch und so. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt Situationen, in denen wir ruhig sind und wir wissen, jetzt könnte man eigentlich, sollte man eigentlich, oder wäre es eigentlich richtig, was zu sagen oder den Mund aufzumachen. Und da will ich mich einfach auch vom Johannes ermutigen lassen. Der war halt einfach wirklich ein Prophet. Der war halt wirklich einer, der glasklar gesagt hat, ist nicht so ganz so. Aber was das Schöne ist, finde ich, dass er auch ein Mensch war. Weil mein letzter Punkt, den ich habe über ihn, ist einfach, er war trotz alledem einfach auch nur ein Mensch, wie wir alle ein Mensch sind. Er wurde ja dann ins Gefängnis geworfen. Und da war er auch ziemlich lang, bevor er dann geköpft wurde. Und in dieser Zeit, er hatte ja auch seine Jünger, die ihm damals so umgeben haben, und seine Freunde. Und die hat er damals zu Jesus gesendet. Und die haben Jesus gefragt, der Johannes lässt dich fragen, bist du derjenige? Oder soll man auf jemand anderes warten? Also der Johannes war auch jemand, der Zweifel in seinem Herzen hatte. Als er da im Gefängnis saß und wirklich ganz allein war und Not hatte, da war auch nicht nur der Superheld oder so, sondern er war einfach ein Mensch, der Zweifel hatte. Und ich glaube, dass das für auch ein ganz bestimmter Grund hat, warum wir das in der Bibel lesen können, weil ich es einfach gut finde, wie er damit umgeht. Er schickt seine Jünger zu Jesus und fragt nach. Und die kriegen eine Antwort. Und dann gehen die zurück und sagen, also Johannes, alles gut, der ist. Und ja, ich glaube manchmal, wenn wir Zweifel haben, dann haben wir so eine Tendenz dazu, uns immer sofort schlecht zu fühlen und furchtbar. Und oh nein, ich soll doch aber glauben oder das und das. Aber so ist ja Gott gar nicht. Er wünscht sich sicherlich von uns, dass wir zu ihm kommen und einfach die Zweifel äußern, dass wir einfach sagen, hey Gott, da fällt es mir einfach komplett schwer im Moment zu glauben. Oder ich sehe so viel sowas in der Welt und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Wo bist du da? Oder so, dass wir zu Gott gehen und diese Frage auch uns trauen zu stellen. Weil Gott ist keiner, der Angst hat vor unserem Zweifel oder der gleich verzweifelt ist, wenn wir mal zweifeln. Er kennt uns ja und er weiß es. Und wir sind Menschen und er ist Gott. Und ich will euch einfach auch ermutigen, wenn ihr Zweifel habt, euch nicht schlecht zu fühlen, sondern zu Gott zu gehen und zu sagen, hey Gott, also das fällt mir gerade ein bisschen schwer und wartet einfach auch innerlich auf eine Antwort von Gott. Lasst euch wirklich von Gott wieder Friede geben dann in dieser Situation. Genau. Das waren jetzt so die Punkte und ich will es einfach nochmal so zusammenfassen und sage, dass wirklich von außen gesehen und mit Augen der Welt war das Leben vom Johannes eher so in Richtung Misserfolg. Wisst ihr, wie ich meine? Er war da in der Wüste und klar, die Menge kam und er hat sich taufen gelassen und alles, aber er war ja nicht letztendlich auch derjenige und dann wurde er ins Gefängnis geworfen und dann ist er gestorben. Und noch dazu, also jetzt so oft Kontakt hat er mit Jesus ja auch nicht gehabt, da einmal bei der Taufe. Ich weiß nicht, ob die als Kinder vielleicht mal ein bisschen mehr Kontakt hatte, weil die waren ja eigentlich Cousins. Aber so, dass er jetzt da unwahrscheinlich viel abgekriegt hätte und Jesus so toll erlebt hat und so, das war ja auch nicht wirklich der Fall. Und am Ende wurde er dann für alles, was er gesagt hat und für seine Wahrheit geköpft. Und bei uns Menschen wird man dann eher so denken, ah ja. Oder wenn unser Leben so verlaufen würde, dann würde man eher denken, was soll denn das jetzt, so ein Käse irgendwie. Also das läuft ja gar nicht nach Plan oder so. Selbst als Christ tendiert man dazu zu denken, das war ja nicht so toll. Hat keine Riesengemeinde gegründet, kein Missionswerk geleitet, war nicht im Fernsehen. Und die Tollste der Zeit, der König, der fand ihn auch nicht toll. Er hatte eigentlich nichts von dem, was so als erstrebenswert gilt für uns. Aber in der Bibel steht, Jesus sagt über ihn selber, dass er der Größte unter denen ist, die geboren sind. Also Gott sieht es komplett anders. Und er hat den Auftrag erfüllt, für den er von Gott vorgesehen war. Und er hat sein Leben einfach so ganz für Gott einfach gegeben. Und ich wollte uns einfach fragen, wie es uns heute Morgen geht oder wie es euch geht, mit was ihr euch da identifizieren konntet oder was euch auch am meisten herausgefordert hat. Mich hat der Johannes einfach als Person komplett herausgefordert, als ich mich so mit ihm ein bisschen beschäftigt hatte. Diese Mischung so aus Demut, aus Klarheit, aus Selbstaufgabe, Glaube und trotzdem noch Menschlichkeit. Das ist einfach ein ganz toller Mensch gewesen, glaube ich auch. Und ich wünsche mir, dass ich mir in viele Bereiche so eine Scheibe von ihm abschneiden kann. Oder vielleicht hat es mich getröstet heute Morgen, dass das Leben einfach von Johannes, dass seine Einsamkeit, sein Nichterfolg von Menschen. Und ich glaube, Gott will uns einfach auch heute Morgen sagen, dass er uns sieht und dass er alles weiß und dass wir in Gottes Plan sind, dort wo wir gerade sind. Oder vielleicht haben wir gerade Zweifel heute Morgen. So wie der Johannes, als er im Gefängnis saß. Oder vielleicht wünschen wir uns einfach ein bisschen mehr uns zu trauen für Gott auch. Ich glaube, wir können heute Morgen alles so, was vom Johannes mitnehmen. Und vielleicht nehmen wir uns eine Zeit und beten einfach jeder so für das, was uns jetzt am meisten angesprochen hat, irgendwie. Ja. Genau. Herr, ich danke dir einfach für die Bibel und dein Wort, Herr, für das, was da drin steht, Herr, für die Menschen, die du einfach auch da drin beschrieben hast, Herr. Ich danke dir für das Leben von Johannes, Herr, das uns ein Vorbild ist, Herr. Danke dir, dass du dein Wort eingehalten hast, dass du es wahr gemacht hast, dass er derjenige ist, von dem du schon viele hundert Jahre vorher gesprochen hast, Herr. Dass er derjenige ist, der diese Zeit ankündigt, in der der Retter kommt, Herr. Und ich danke dir, dass er in Klarheit gesprochen hat, Herr, dass er demütig war, mutig. Und ich danke dir, dass er einfach auch ein Mensch war, in seiner Menschlichkeit auch Zweifel zeigen konnte, Herr. Und ich bete, Herr, dass du uns heute Morgen einfach zeigst, was dein Wille für unser Leben ist, Herr, wo wir da einfach davon lernen dürfen, Herr, dass du uns auch tröstest und ermutigst, Herr, wo wir das brauchen. Und dass du uns auch Mut schenkst, Herr. Ich bete, dass du uns dein Wille für unser Leben zeigst, Herr. Ich bete, dass du uns hilfst, auf Jesus zu verweisen, so wie der Johannes es getan hat, Herr. Und ich danke dir vor allem, Herr, dass wir in einer Zeit leben dürfen, in der wir Advent nur rückblickend feiern, Herr. In der wir schon wirklich alles über Jesus wissen dürfen, Herr. Und dass wir ihn in unserem Leben annehmen konnten, Herr. Und ich bete auch immer wieder, Herr, dass du uns immer wieder zu dir rufst, Herr, so wie der Johannes gerufen hat, kehrt um und tut Buße und kommt wirklich zu Gott und seht, dass es nicht um irgendwelche äußerliche Taten geht oder irgendwelches Einhalten von irgendwelchen Regeln oder Rituale oder sonntags in Gottesdienst nur zu kommen, und Herr, sondern dass es darum geht, dass es unser Herz ist, das dabei sein soll, das bei dir sein soll, Herr. Dass wir dich brauchen, Herr. Dass wir dich brauchen, um als Christ zu leben, Herr. Und ich bete, dass diese Adventszeit wirklich so eine Zeit ist, Herr, in der wir wirklich uns wieder ganz auf dich konzentrieren, Herr. Und dass unser Herz einfach zur Ruhe kommt in dir, oh Herr. Danke, Herr.